ARD Sounds.
Jens, was ist das Erste, was du morgens nach dem Aufwachen machst?
Nach dem Aufwachen? Einmal auf die Uhr gucken?
Machst du das auf dem Handy?
Nee, auf dem Wecker.
Ja, ich gucke morgens immer als Erstes auf mein Handy, was man ja eigentlich nicht machen sollte.
Mm-mm.
Aber wenn ich diese Nacht geschlafen hätte, dann hätte ich morgens beim Aufwachen eine Nachricht von unserer Kollegin Christina Graf gesehen. Die ist in Boston und die hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
So viele schottische Fans hier sind mit Bussen angereist, haben toll Stimmung vor dem Spiel gemacht und machen auch toll Stimmung nach dem Spiel. Währenddessen ist es leise gewesen. Ich bin gespannt, ob das gegen Brasilien und gegen Marokko anders sein wird. Es wird hart werden für die Schotten, auch bei dieser WM in die K.O.-Runde zu kommen.
Also 1-0 gewinnen die Schotten gegen Haiti und damit erstmal herzlich willkommen zum Sportschau WM Update.
Hello.
Wir machen heute mal eine etwas andere Folge als sonst. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass Jens Weilbrot endlich auch aus der Sommerpause zurück ist.
Anne, ich bin doch gedanklich noch in der Sommerpause. Mehr Sommerpause als WM geht doch gar nicht.
Ja gut, das stimmt auch wieder. Ja, es liegt aber auch so ein bisschen an den Anstoßzeiten bei dieser Fußball-WM. Also wenn ihr jetzt für Sonntagsverhältnisse richtig früh aufsteht, dann könnt ihr in den Audiostream switchen und euch noch Australien gegen die Türkei anhören. Ansonsten findet ihr auf jeden Fall ja auch die Highlights auf sportschau.de. Und
unbedingt.
Jetzt darfst du langsam das Kribbeln beginnen. Wir starten
hat
heute
schon lange angefangen.
Mit, ja, aber jetzt kommt's auf den Höhepunkt. Wir starten mit der Vorschau in dieser Folge, denn heute ist Matchday für Deutschland. 19 Uhr gegen Curaçao. Wie ist so dein WM-Gefühl, Jens?
Also mein WM-Gefühl grundsätzlich ist großartig, schon seit dem ersten Anpfiff, aber bezogen
und
auf die deutsche.
Dann hast du das Spiel gesehen.
Ja genau, da habe ich ein Spiel gesehen, habe gedacht, okay, lassen wir das mit dem WM-Gefühl. Nein, Quatsch. Vieles auch echt gut. So, aber ich weiß noch nicht, ob ich die deutsche Mannschaft auch echt gut finden soll. Und das ist so, naja, halt die Unbekannte. Anne, hilf mir!
Ja, das ist ja immer einfacher nach dem Spiel. Aber wir haben auch jemanden, der ganz nah dran ist am deutschen Team. Der ist auch mitgeflogen von Winston-Salem nach Houston, wo ja das Spiel stattfinden wird. Martin Roschitz heißt der Mann. Und der war auch schon im Stadion. Martin, wie ist es da?
Du, ich sitze da immer noch, angenehm kühl, draußen drückende 32 Grad, drinnen 10 Grad weniger, 22 Grad, voll klimatisiert. Solch perfekte Bedingungen werden die Deutschen vermutlich nur einmal haben bei diesem Turnier. Und hier das Houston Stadium in Texas war das erste in der NFL mit einem schließbaren Dach. Hier spielen ja sonst die Footballer der Houston Texans, 67.000 Plätze. Ich sitze jetzt auf einem davon und gucke ins leere Stadion und es ist wirklich beeindruckend. Von außen wirklich keine Schönheit, von innen aber sehr ansehnlich und vermutlich auch sehr stimmungsvoll. Der DFB rechnet offiziell ja nur mit 3.800 deutschen Fans. Ich denke, es werden sicher mehr, zumal hier in Texas viele Deutsche und Deutschstämmige leben, die sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen werden und wollen und das trotz der bekannt horrenden Preise.
Du, das Ganze wird ja zu einer Uhrzeit sein, die jetzt für Nationalspieler nicht so richtig gewohnt ist. Also zumindest für welche, die nicht mehr im Jugendbereich unterwegs sind. Mhm. Ist es alles anders bei der DFB-Elf heute?
Alles nicht, aber ein bisschen schon. Also 19 Uhr Anstoß in Deutschland bei euch ist 12 Uhr mittags hier in Houston, Texas. High noon sozusagen. Und erfordert dann natürlich tatsächlich ein bisschen anderen Tagesablauf. Die Spieler müssen früher aufstehen, spätestens um 7. Für den einen oder anderen wird das ein Problem sein. Dennis Undav zum Beispiel ist ja so ein Morgenmuffel. Aber gut, der spielt ja jetzt auch nicht von Anfang an. Die Spieler müssen rechtzeitig essen,
schlafen,
damit das klappt. Auf jeden Fall. Könnte er theoretisch. Er wird ja später eingewechselt vielleicht noch. Milchreis gibt es bestimmt. Darauf stehen die Spieler ja ganz besonders. Auf jeden Fall müssen sie essen, damit das alles klappt. Nagelsmann hat alle Besprechungen noch im Quartier gemacht, also in Winston-Salem, damit da keine Zeit mehr drauf geht. Es wird nur noch ein paar letzte Worte vor der Abfahrt zum Stadion geben. Und was ganz gut ist aus deutscher Sicht, der Weg vom Hotel zum Stadion ist kurz. So 10 bis 15 Minuten maximal. Und vielleicht ist es für die Spieler auch mal ganz angenehm, nicht so viel Zeit im Hotel totschlagen zu müssen und dann frühzeitig eben auch wieder abreisen zu können ins Quartier. Sonst Champions League-Zeit ist ja manchmal doch ein langer Tag.
Wie sieht's denn aus mit der blauen Welle? Ist die auch schon angekommen in Houston?
Ja, die Spieler haben erstmal ein Erinnerungsmannschaftsfoto gemacht hier bei der Platzbegehung. Das war echt ganz witzig, total süß, weil normalerweise passiert das ja immer nur direkt vor den Spielen. Aber hier weiß natürlich jeder Spieler, das werden vermutlich die einzigen drei WM-Partien meiner Karriere. Umso wichtiger ist natürlich, alles aufzusaugen und mitzunehmen an jedem Spielort wie hier in Houston. Ja, sportlich ist Curaçao natürlich der klare Außenseiter. Das ist ja bekannt. Inzwischen, die Insel hat nur 150.000 Einwohner. Viele Spieler wurden in den Niederlanden ausgebildet und bringen deshalb eine gute technische Ausbildung mit. Ich würde mal sagen, so Mittelklasse-Mannschaft der Eredivisie in Holland.
Mhm, so kann ich mir dann ungefähr vorstellen. Mittelklasse-Mannschaft klingt jetzt nicht nach Hochkaräter. Martin, dann wünsche ich dir viel Spaß bei 22 Grad im Stadion.
Ja, ich habe mir extra einen Pulli eingepackt und den brauche ich auch.
Oh, da kommen fast so ein bisschen Heimatgefühle auf. 22 Grad, zumindest wettertechnisch. Ist auch deutlich wärmer als die unterkühlte Reaktion des Bundestrainers Julian Nagelsmann, als er auf Jürgen Klopp angesprochen wurde. Der hat ja bei den Kollegen von Magenta echt angefangen, am Stuhl des Bundestrainers zu sägen. Er hat nochmal betont, dass Nagelsmann ja noch die Aufstellung der DFB-Elf macht. Das ist ein ganz schöner Asi-Move, oder?
Ja, also ist irgendwie vor allem so direkt vom ersten Turnierspiel, das ja auch total wichtig ist dafür, wie das dann für Julian Nagelsmann verläuft. Und es gibt ja schon länger die Gerüchte, dass Jürgen Klopp möglicherweise auf diesen Posten schielt beim DFB. Und es ist ja immer so, dass auch der Verlauf von so einem Turnier total darüber entscheidet, ob ein Bundestrainer dann bleiben darf,
ja,
oder nicht. So, aber dann jetzt so, also ich habe ja jetzt vor der WM habe ich mir die Doku, die wir in der Mediathek haben, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, über die Weltmeisterschaft 94. 11 Helden, ein Albtraum heißt das, und da ist so sehr dezidiert aufgeschlüsselt, was da damals alles schiefgelaufen ist. Finde ich richtig stark, diese Doku. Und da ist halt ein Aspekt, dass Franz Beckenbauer als Vorgänger von Bundestrainer Berti Vogts mit in den USA ist und Fernsehexperte ist. Mhm. Und der schießt die ganze Zeit gegen seinen Nachfolger. Und unter anderem gibt es dann auch irgendwie ein Zitat, wo Franz Beckenbauer dann sagt, ja, vielleicht trainiere ich ja nochmal eine Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft. Und das hat mich jetzt so total daran erinnert. Mhm. Und ich finde, man sieht in dieser Doku, wie sehr Berti Vogts auch darunter gelitten hat. Nicht nur, aber auch darunter. Und wie schwer es ihm das gemacht hat. Und ich finde, das ist schon jetzt echt nicht Gentleman.
Ja, ist irgendwie dann auch unangenehm, da irgendwie so Unruhe unnötigerweise reinzubringen. Weil eigentlich kommt ja rüber aus den USA, dass die Stimmung total gut,
genau,
ist.
Ja.
Julian Nagelsmann hat ja seine Stammelf auch gefunden. Also das ist ja dann auch gar nicht so, dass da jetzt noch große Kritik daran wäre. Mhm. Von daher, ich finde es unnötig. Aber wollen wir denn über diese Stammelf noch sprechen?
Ja, die ja augenscheinlich eine ist. Und offenbar die gleiche, die auch gegen die USA schon gestartet ist. Finde ich jetzt nicht sehr überraschend.
Nee.
Außer natürlich Manuel Neuer, der wird im Tor stehen. Das hat der Bundestrainer bei der PK gesagt. Wie stehst du eigentlich zu Jamal Musiala im Moment?
Boah, ich finde das ein bisschen schwierig, weil Nagelsmann hatte ja damals gesagt, ein Musiala mit 70% ist auch schon super, kann uns auch schon weiterhelfen, und ich glaube nicht, dass er deutlich über diese 70% bisher gekommen ist.
Ja, ist die Frage, gegen welchen Gegner du ihn einsetzt, um über diese 70% zu kommen, weil das ist ja am Ende das Ziel, dass er halt einfach irgendwie während dieses Turniers zu Topform kommt. Das hat der Bundestrainer heute bei der Pressekonferenz auch nochmal gesagt.
Ja, Jamal hat noch ein paar Schritte zu gehen, aber die kann er auch nur gehen, wenn wir ihn spielen lassen und ihm die Zeit auch geben. Finde, er hat sich gesteigert von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, von Spiel zu Spiel, macht immer einen besseren Eindruck. Klar, hat er einfach lange Zeit nicht diesen extremen Rhythmus gehabt, hat jetzt Gott sei Dank bei Bayern zuletzt auch wieder mehr gespielt und auch bei uns jetzt viel gespielt. Wir vertrauen ihm total.
Ja, also das ist dann auch eine deutliche Ansage. Es klingt jetzt nicht unbedingt nach Startelf. Er hat ja nur von Spielzeit gesprochen, aber könnte ich
das
schon
auch
vorstellen.
Schon überraschen, wenn er nicht in der Startelf stünde.
Mich auch auf jeden Fall. Und wie gesagt, Curaçao ist ein Gegner, den solltest du natürlich nicht unterschätzen, aber das wäre jetzt schon echt eine fette Katastrophe eigentlich fürs deutsche Team, wenn da nicht mindestens 3-0 oder deutlich höher rausspringen.
Ja, du musst auf einen hohen Sieg gehen, meiner Meinung nach, auch um auf Nummer sicher zu gehen in Sachen Quali für die K.O.-Runde. Wenn du gewinnst, es gibt ja so Simulationen, dann ist eigentlich ja schon so gut wie sicher, vor allem wenn du dann ein positives Torverhältnis auch noch hast, dass du dann am Ende unter den 8 besten Gruppen Dritten mindestens sein wirst und damit auf jeden Fall weiterkommst. Und wenn wir auf die anderen beiden Gegner in der Gruppe gucken, die spielen ja gegeneinander.
Überraschung innerhalb einer Vierergruppe.
Ja, hast du recht, das ist jetzt nicht so richtig überraschend. Bei beiden habe ich, wie siehst du das, die Fantasie, dass das schon auch kompliziert werden könnte.
Das, ja, also für Deutschland.
Kann sein, dass ich das ändere nach diese Meinung ändere nach dem Curaçao-Spiel, aber jetzt so im Moment würde ich sagen, ja.
Ja, die spielen heute Nacht um 1 Uhr und ich muss sagen, in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass das zwei deutlich bessere Mannschaften sind, als man vielleicht erwarten würde beim ersten Blick, wenn man einfach nur so die Namen sieht. Die haben gute Qualis gespielt, die haben gute Testspiele hingelegt und ja, also ich gebe dir da recht, da könnte auf Deutschland was zukommen.
Ja, vor allem die Defensive besticht irgendwie bei beiden, ne? Also Elfenbeinküste ganz ohne Gegentor durch die Quali. Und also ich sag mal, William Pacho und Piero Incapié sind die Innenverteidiger von Ecuador.
Yep.
Beide standen im Champions League-Finale. Und davor ist mit Moises Caicedo noch vielleicht einer der, also nee, nicht vielleicht, sondern einer der besten Sechser der Welt. So. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine Defensive, die haben nicht viele Mannschaften in diesem Turnier. Und das sind beides Teams, auch wenn du mal an Jan Diomande denkst, der vielleicht dann der Gegenspieler von Joshua Kimmich werden könnte mit seinem Tempo. Ja. Also da sind auf jeden Fall Personalien bei beiden Teams, sowohl bei der Elfenbeinküste als auch bei Ecuador, wo ich sage, ja, da kann die deutsche Mannschaft dann vielleicht schon mehr Probleme bekommen als, hoffen wir mal, gegen Curaçao. Mhm. Und für das Spiel, für das Aufeinandertreffen der beiden, da kann ich mir durchaus auch vorstellen, eben wegen dieser Defensiven, die ja dann irgendwie so herausstechen, dass das durchaus auch irgendwie ein 1-1 oder 0-0 werden könnte. Vielleicht das erste 0-0 dieses Turniers.
Ja, wäre schade. Das ist nämlich heute Nacht um 1 Uhr. Und wer dann aufbleibt und quasi den Start in die Arbeitswoche
ein 0-0 aufgeblieben, ja,
opfert, genau, dem wünsche ich, dass es eben kein 0-0 wird. Zu einer deutlich angenehmeren Zeit spielen die Niederlande gegen Japan, nämlich um 22 Uhr in der Gruppe F. Und da bin ich echt sehr gespannt, wie das für die Niederlande läuft. Weil eigentlich habe ich das Gefühl, es könnte schon weit gehen im Turnier. Andererseits, sie haben echt mit einigen Ausfällen zu kämpfen. Sie haben in den Testspielen 0-1 gegen Algerien verloren. Sie haben zwar 2-1 gegen Usbekistan gewonnen, aber auch nur dank zweier Elfmeter. Also das fühlt sich noch nicht so an wie eine sehr gut eingespielte Turniermannschaft.
Haben die Quali aber auch ohne Niederlage überstanden. Seit dem Aus im EM-Halbfinale 24 haben sie nur ein einziges Spiel verloren. Das war gegen Deutschland in der Nations League. Ja. Die kommen, glaube ich, mit einem guten Gefühl. Und da sage ich, das kann vielleicht auch so ein bisschen, wir reden ja gleich noch über die Schweizer, so eine Serie kann einen ja auch irgendwie so ein bisschen trügerisch werden lassen. Und dann kommt mit Japan, also so eins der Teams, keine Ahnung, wie siehst du das? Ich freue mich total, ja, auf die und bin voll gespannt, was die in der Lage sind zu bringen.
Ich denke, das könnte halt wirklich auch der Punkt sein, der es für die Niederlande so schwierig macht, dass du halt direkt zum Auftakt einen Gegner hast, wo du dich nicht gerade so gemütlich ins Turnier reinspielen kannst. Klar, die Fallhöhe ist dann auch nicht so groß, aber bei den Japanern, ja, Sugawara, den kennen wir ja aus Bremen, der hat mal eben angedeutet, oder mehr als angedeutet, der hat gesagt, wir sind hergekommen, um Weltmeister zu werden. Er hat eine richtige Ansage gemacht.
Ja, das ist also, hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht. Auf der anderen Seite ist er ja auch nicht der Einzige, der das gemacht hat. So. Finde ich ja grundsätzlich auch gut.
Musst du ja eigentlich.
Du musst
auch
zum Turnier fahren, um das Turnier zu gewinnen. Das, genau, finde ich vollkommen okay. Gerade wenn du die Mannschaft bist, die in der Qualifikation von allen qualifizierten Teams, die mit Abstand meisten Tore gemacht hat. Das ist Japan. Ich bin großer Kai Shusano-Fan. Wissen die, die das Bundesliga-Update hören?
Habe ich auch gerade gedacht.
Auch schon. Und der ist ja auch ein zentraler Spieler im System der Japaner. Aber du hast halt mit Ayase Ueda auch noch einen Spieler, der so für die vergangenen Jahre, wo Japan ja immer auch irgendwie so achtbare Erfolge gehabt hat, der so total ungewöhnlich dafür ist. Weil der halt einfach so ein richtiger Ankerstürmer ist. Ne? Also so ein für japanische Verhältnisse mit 1,82 Meter ein richtiger Brecher, ein richtiger Strafraumstürmer, kopfballstark, totalen Torriecher, spielt ja für Feyenoord Rotterdam, hat in 31 Ligaspielen 25 Buden gemacht, in der WM-Quali in 9 Spielen 8 Tore. Also das ist ein echter Knipser und der kann dann auch nochmal dieses temporeiche Umschaltspiel nochmal auf eine andere Ebene heben, wenn du dann auch mal die Brechstange rausholen musst und vielleicht auch bei Standardsituationen nochmal einen Zusatz geben. Also ich bin auf Japan total gespannt, kann mir vorstellen, dass das für die Niederlande tatsächlich ein bisschen unangenehm wird. Gegen Usbekistan haben sie sich teilweise auch übel auskontern lassen, von einer sehr, sehr viel schwächeren
sehr
Mannschaft.
Chancenverwertung auch gehabt.
Genau. Und trotzdem, es gibt ja nicht wenige, die sagen, du, die Niederländer müssen man schon auch zum erweiterten Favoritenkreis zählen. Ich bin auch auf die Niederlande sehr gespannt.
Ja, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass in dem Spiel die beiden auch erstmal so in Richtung Unentschieden gehen, weil sie wissen, dass es danach vermeintlich leichter wird. Mhm. Also es ist ja für beide mutmaßlich die schwierigste Aufgabe. Denn Schweden und Tunesien sind noch mit in der Gruppe drin. Die spielen um 4 Uhr deutscher Nacht. Und ich finde, die haben aber vorab schon, zumindest die Schweden, das Bild des Turniers geliefert mit Graham Potter, mit dem Trainer, der mit Cowboy-Hut in Dallas auf dem Trainingsplatz stand, weil er nach der Quali angekündigt hat, dass er das eben tun wird, weil die Quali so furchtbar war. Also das war dann halt wirklich so dieses Ding, wenn wir es in die USA schaffen, wenn wir bei der WM dabei sind, nachdem sie halt als Letzter in der Quali-Gruppe unterwegs waren, über die Nations League, über die Playoffs sich überhaupt erst qualifiziert haben, aber trotzdem ja auch namhafte Spieler dabei haben und irgendwie da so viele Gruppen Dritte auch weiterkommen, eine realistische Chance haben, oder?
Du, total. Also Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Anthony Elanga von Newcastle, Daniel Svensson vom BVB, Gudmundsson von Leeds, Viktor Lindelöf, also da sind schon gute Spieler dabei und der Gegenüber Tunesien ist irgendwie so das Gegenteil. Die haben eine wirklich total überzeugende Qualifikation gespielt. 9 Siege, kein Gegentor kassiert, nur England und die Elfenbeinküste haben auch sonst kein Gegentor kassiert. Und auf der anderen Seite haben sie jetzt vorm Turnier gegen Belgien eine 0-5-Packung bekommen. Mhm. Da bin ich mir nicht sicher, wie stark diese tunesische Mannschaft wirklich einzuschätzen ist.
Andererseits 0-1 gegen Österreich. Also
ja, das stimmt. Und gegen Belgien haben sie auch in Unterzahl gespielt. Mhm. Trotzdem, also das ist für mich ein Wundertütenduell. Und ich bin gespannt, sehe das wie du, die beiden machen Platz 3 unter sich aus, wer das dann am Ende sein wird in dieser Gruppe.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Damit sind wir mit der Vorschau durch und sprechen über die Spiele, die in der vergangenen Nacht stattgefunden haben, angefangen mit Katar gegen die Schweiz. Ein Spiel, in dem die Schweiz so viele Chancen hatte auf einen 2, vielleicht auch 3 oder 4-0-Sieg und am Ende steht da ein 1-1.
Klassiker, oder?
Ja.
Absoluter Klassiker.
Das ist wirklich so, wenn du noch nie davon gehört hast, dass wenn du sie vorne nicht machst, fängst du hinten ein. Guck dir dieses Spiel an.
Ja. Und die Katze von Katar, Abu Nada,
ja,
ist natürlich da irgendwie der Hauptfaktor gewesen, ist der Keeper von Katar. Auf der anderen Seite, die Schweiz hat ja ultra viele Chancen. Ja. 80% Ballbesitz, schießen 26 Mal aufs Tor. Und irgendwie hatte ich die ganze Zeit so das Gefühl, boah, da fehlt so dieses ganz zielstrebige Quäntchen. Und Katar hatte halt wenige Chancen, aber wenn sie dann mal gefährlich wurden, hatte ich den Eindruck, noch zielstrebiger, noch so konsequenter. Mhm. Und genauso hat sich dann am Ende ja auch dargestellt, weil in der letzten Minute der Nachspielzeit oder ganz kurz vor Schluss fällt dann noch der Ausgleich und die Schweiz eigentlich ja auch so ein Team, was so total mit so einer großen Sicherheit das Turnier gegangen ist, aufgrund dieser Serie, dieser Eingespieltheit. Ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie sich so ganz leicht auch davon trügen lassen, vielleicht auch Katar ein kleines bisschen unterschätzt.
Vielleicht haben sie sich aber auch ein bisschen unter Druck setzen lassen davon, dass alle dachten, sie sind der absolute Favorit in dieser Gruppe. Und dann, du gehst mit ein bisschen Druck rein, es ist aber ja noch nichts verloren. Jetzt sind alle Punkt und Tor gleich, weil ja auch Bosnien und Kanada nur 1-1 gespielt haben.
Trotzdem ist das schon ein Dämpfer für die Schweizer. Das ist schon, finde ich, eine krasse Überraschung.
Ja, das war auf jeden Fall der vermeintlich leichteste Gegner in der Gruppe. Aber ja, es war eben das erste Spiel, genauso wie für Brasilien und Marokko, das gleiche Ergebnis, ein 1-1. Und das war, finde ich, das beste Spiel dieser WM, was ich bisher gesehen habe. Und ich habe sie alle gesehen.
Ja, das stimmt, sie hat sie alle gesehen.
Aber auch so von der spielerischen Qualität her fand ich das richtig stark. Brasilien hat sich überraschend am Anfang ein bisschen hinten reingestellt. Marokko hat das Spiel gemacht, dann hat Marokko sich zurückgezogen, hat dann aber knallhartes Umschaltspiel gespielt. Es war ein Traumtor mit dabei von Vinny Junior. Also das hatte für mich alles, auch wenn es in der zweiten Hälfte so ein bisschen nachgelassen hat.
Ja, du hast halt in dem Moment dann diese eine Szene von diesem Weltstar an der Stelle und da siehst du halt, dass da dann doch noch eine Qualität in der brasilianischen Mannschaft ist, auch wenn die ja häufiger mal so ein bisschen kleiner geredet wurde. Na klar, sie haben nicht mehr diese Kaderbreite, aber diese Szene, da fast an der Torauslinie zieht so nach rechts Richtung Fünfer-Eck rein und dann ist ja nur dieser eine Haken, so ein Antritt, einmal Tempo anziehen und dann hat er den Platz für so einen schönen Schlenzer in die lange Ecke. Tolles Tor von Vini Junior, ich fand aber das 1-0 von Marokko auch gut und trotzdem so in der zweiten Halbzeit, er kämpft sich dann, ich bin der Meinung, das hat auch mit den Wechseln in der Halbzeitpause zu tun, unter anderem Casemiro rausgegangen, dafür Fabinho rein, der ja dann von Trainer Ancelotti auch so zurückgeholt worden ist. Finde ich, erkämpft sich Brasilien so ein leichtes Übergewicht und trotzdem 1-1 gerechtes Ergebnis.
Ja, und ich glaube auch, dass die beiden halt so ein bisschen darauf spekulieren, dass es jetzt vermeintlich leichter wird, weil die nächsten Gegner eben Haiti und Schottland sind. Und damit sind wir für heute durch. Wie gesagt, wenn es noch früh am Morgen ist bei euch, dann könnt ihr euch noch ein bisschen Türkei gegen Australien beziehungsweise Australien gegen Türkei anschauen. Oder sonst, wie gesagt, seien euch die Highlights von allen Spielen, weil da auch echt wieder schöne Tore dabei waren, ans Herz gelegt. Mhm. Und morgen reden wir dann darüber, wie viele Tore die deutsche Nationalmannschaft geschossen hat im Auftaktspiel gegen Curaçao.
Ich gehe mich jetzt schminken fürs Spiel.
Du gehst dich schminken mit so Schwarz-Rot-Gold?
Ja, was hast du dir gedacht?
Ja, ich weiß nicht, so ein bisschen Wimperntusche.
Also
ja,
vielleicht meint das auch noch.
Die Augenringe könnte man vielleicht auch noch ein
die
bisschen...
Die kriegt man eh nicht weg. Höchstens mit so einem richtig dicken schwarz-rot-goldenen Stift, ja. Also Markierstift so. Das machen wir.
Na dann, gute Nacht.
Schlaft gut.